Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Schauspieler und Sprecher. Erneut ist er in meiner Sendung. Es ist mir ein Fest, Herbert Schäfer.
Hallo Chris, es ist mir ebenso ein Fest. Lass uns Champagner trinken.
Ja, das machen wir später. Okay. Jetzt erstmal hier die Arbeit. Daniel ja. Schnaps. Genau, du warst einer meiner ersten Gäste. Im Februar 2023 warst du einer der ersten 10, glaube ich.
Ja.
Der Big Five, der Big Ten. Und ich bin ja damals aufmerksam geworden über Hörbuchwelt,
ja.
Weil ich wollte den Mann hinter der Stimme kennenlernen.
Ja.
Ja. Und das ist eigentlich, deswegen, du bist eigentlich ja der perfekte Gast. Du hast ja so eine tolle Stimme, sodass man mit dir ja fast nichts falsch machen kann.
Man kann mir Champagner einflößen und dann rede ich womöglich nur noch Blödsinn, keine Ahnung, aber wir geben unser Bestes.
Ich habe vorhin so gerade überlegt, sagen eigentlich manchmal so wie Frauen zu dir so, oh Herbert, sag es nochmal?
Nee, aber sie sagen dann schon gerne im Gespräch, ah, tolle Stimme oder es gibt eben bei Hörbuchwelt oder bei Top-Hörbücher gibt es teilweise Kommentare, wo ich dann schon denke, okay Leute, ich weiß nicht, ob ich das noch ernst nehmen kann, das ist dann so göttlich, engelhaft, keine Ahnung, also was da alles für Sachen kommen, wo man dann so denkt, das bin nur ich, also ne, ein bisschen den Ball flach halten, aber ja.
Ja, das habe ich aber schon, das habe ich auch gesehen, weil wir sind immer so wie latent in Kontakt geblieben über die sozialen Medien und da habe ich schon gesehen, dass du viele, vor allem weibliche Verehrerinnen hast, die dir dann auch immer, die immer, auch bei mir dann schreiben unter meiner Sendung, oh, ja, so eine so wunderschöne Stimme ist und immer so Herzchen und Ding und Blümchen.
Ja, genau,
und so.
Genau.
Ja, ist toll. Super, also das ist ganz, ganz toll. Und jetzt habe ich dich wieder eingeladen, weil du hast jetzt mittlerweile einen, zusammen mit deiner Schwester Uta, muss man sagen.
Ja,
ihr
genau.
Habt einen eigenen Podcast seit Anfang des Jahres, gell?
Seit Anfang des Jahres, genau.
Schäferstunde heißt er.
Ja.
Und da geht es um die Aufarbeitung in der eigenen Familie.
Genau. Also wir haben uns zusammengetan, oder sagen wir so, wir arbeiten unsere Familiengeschichte auf, weil wir beide, ja, so, ich meine, wir sind wirklich super in Kontakt schon seit vielen Jahren. Das war allerdings auch mal anders. Und wir haben oft ganze Nächte durchgeredet und gesprochen. Und irgendwie haben immer alle gesagt, warum nehmt ihr es nicht auf? Warum macht ihr nicht einen Podcast? Bis hin zu den Kindern meiner Schwester, die dann auch gesagt haben, mach doch einen Podcast, wir hören sowas. Also wenn dann junge Leute sagen, wir hören sowas, wir hören viel Podcast, mach doch mal. Haben wir dann irgendwann angefangen zu überlegen, ob das jetzt eine ernsthafte Option ist. Dann war natürlich immer so dieses Thema, naja, aber erstens, es ist schon sehr intim, was wir da so preisgeben. Unser Vater ist schon lange, lange tot, da ist das nicht ganz so das Thema, aber unsere Mutter lebt halt noch. Und es hat uns 2 Jahre gekostet, immer wieder zu überlegen, wie machen wir das, wann machen wir das, wo machen wir das. Wir haben ständig um das Wie gerungen, anstatt es zu machen. Und das hatte, glaube ich, ganz viel mit unserer Mutter zu tun und diesem Gedanken, die lebt noch. Und wenn die das irgendwie aus irgendwelchen Gründen hört, dann ist zappenduster, dann enterbt die uns oder sonst irgendwas. Also es war schon so eine, vor allem auf Seiten meiner Schwester, eine große Angst, eine große Scham, das überhaupt zu machen. Und ich war da schon damals schon viel, ich sag mal so kaltblütiger. Ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Und ich finde, wir sollten es machen, weil noch können wir reden, noch haben wir einen Kopf und können denken. Wer weiß, wie lange unsere Mutter noch lebt. Und dann sind wir irgendwann alt und erzählen diese Geschichte nicht mehr. Und ich finde, die muss erzählt werden.
Aber es ist schon auch, glaube ich, so ein eigener Weg, bis man sich selbst oder bis man auch, ich weiß nicht, ob es was mit Alter zu tun hat, oder bis man sich selbst entscheidet, zu sagen, ich muss das jetzt aus einer anderen Sichtweise sehen. Ich bin nicht mehr derjenige, der sagt, okay, das ist, was in der Familie passiert, bleibt in der Familie, sondern ich muss das auch für mich irgendwie anders reflektieren, möglicherweise auch Öffentlichkeit suchen. Das ist schon ein großer Schritt im Leben, oder?
Ja. Also es ist komischerweise, für mich war es der Schritt nicht so groß, weil ich ja die Öffentlichkeit kenne. Für meine Schwester war es ein Riesenschritt, weil sie die Öffentlichkeit überhaupt nie gesucht hat. Sie arbeitet nicht in einem Job, der irgendwie mit Öffentlichkeit zu tun hat und hat diese Öffentlichkeit auch nie gesucht, auch nie über Social Media. Sie ist zwar Facebook, Insta und so vertreten, aber sie ist da kaum, bis vor einem halben Jahr hat sie da kaum was gepostet. Sie war wirklich in der Öffentlichkeit ganz wenig präsent und plötzlich sitzt sie vor einem Mikrofon. Sie hat auch wirklich gezittert, darf ich sagen, weil sie weiß es selber, wir haben darüber gesprochen, sie hat gezittert bei den ersten Aufnahmen. Zum einen, weil es jetzt öffentlich wird, zum anderen, weil, also auch dieses Ungewohnte hier, ne, vor so einem Ding, vor so einem Mikro zu sitzen, das andere, aber auch, wir machen es jetzt. Und wenn wir das jetzt machen, heißt, wir hauen das raus. Also dieses jetzt auch wirklich dazu stehen, war für sie, also das geht jetzt an die Öffentlichkeit, war für sie ein richtig harter Schritt. Ja, ist es.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Oder wie seid ihr denn damit umgegangen, dass ihr irgendwann beschlossen habt, auch zu sagen, es ist auch ja für uns, aber da ist auch ein Interesse in der Öffentlichkeit, oder wir glauben, dass ein Interesse in der Öffentlichkeit besteht. Wann war denn dieser Punkt?
Das ist eine gute Frage, weil wir im Grunde genommen die Erfahrung oder die Bestätigung ja jetzt erst kriegen seit einem halben Jahr, dass ein enormes Interesse da ist und dass ganz viele Leute aus, ich sag mal, aus der Versenkung oder aus dem Loch rauskommen und sich trauen, über Kommentare, teilweise auch dann nur über persönliche Nachrichten, über meine Homepage oder sonst wie, die trauen sich dann plötzlich raus und sagen, ich hatte das Gleiche. Bei mir war es die Mutter, bei mir war es der Vater, bei mir ist es noch der Bruder. Die kommen mit allen möglichen Sachen raus und diese Erfahrung machen wir jetzt erst, wo wir rausgegangen sind an die Öffentlichkeit. Wir haben zwar sowas geahnt, wir wussten, wir sind nicht allein damit. Das ist schon ein Thema. Das war ja auch vorher schon präsent in den Medien, auch auf YouTube. Es gibt diverse Kanäle zum Thema Narzissmus. Aber was es bisher nicht gab und soweit ich weiß auch bisher nicht gibt, sind zwei Betroffene, nämlich Geschwister, die an die Öffentlichkeit gehen und miteinander reden über das, was sie erlebt haben. Das gibt es bisher nicht. Es gibt ganz viele Fachleute, die darüber reden. Es gibt ganz viele Fachleute, die sich Betroffene einmal in eine Sendung holen und mit denen reden. Aber dass zwei Betroffene an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir machen das alles selber, wir machen selber einen Podcast und wir erzählen diese Geschichte, das ist neu, das gab es noch nicht.
Also das heißt, der Schwerpunkt liegt auch auf dem Narzissmus deiner Mutter oder eurer Mutter.
Der Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Thema Narzissmus. Natürlich kommt unser Vater auch drin vor. Unser Vater war nun weiß Gott kein Narzisst, er war allerdings schwerer Alkoholiker. Und was wir allerdings machen, ist erstmal natürlich aufzudecken, wie funktioniert Narzissmus, wie funktioniert eine narzisstische Störung, welche verschiedenen Störungen gibt es überhaupt und es dann anzubinden an eine ganz persönliche Geschichte. Wie haben wir das erlebt und an was können wir es festmachen, an welchen Erinnerungen? Und wieso hat so ein ultrastarker Mensch mit narzisstischer Störung wie unsere Mutter eigentlich so einen vermeintlich nach außen hin schwachen Mann an ihrer Seite, der irgendwann sich dann auch aus dem Staub gemacht hat und zumindest nach außen hin selten sowas wie Stärke gezeigt hat und sich irgendwann kaputt gesoffen hat? Wieso hat die dann so einen Mann an ihrer Seite? Und das versuchen wir alles so ein bisschen rauszukitzeln über Gespräche, über bestimmte Themen. Also zu jeder Sendung gibt es quasi dann wieder ein bestimmtes Thema. Und das Spannende ist, es gibt Sachen, die haben wir uns schon oft erzählt oder von denen wussten wir, dass es bestimmt irgendwann Thema werden wird. Und es gibt Sachen und Gedankengänge und Kombinationen, die gab es vorher nicht. Das ist regelrecht bei den Aufnahmen, gibt es Verbindungen, Verknüpfungspunkte, Bilder, die plötzlich aufploppen, wo man sagt, guck mal, da ist ja eine unglaubliche Parallele zum Vater oder zu dir oder zu unserer Halbschwester. Und das ist so spannend. Also manchmal sitzt du dann da mit offenem Mund nach der Aufnahme und denkst dir, ey, krass, was war das denn jetzt gerade?
Aber entfernt man sich auch von der eigenen Mutter, wenn man sie analysiert? Also kriegt man automatisch wie so eine andere, man kriegt ja eine andere Sichtweise auch, glaube ich, mit der Zeit dann so ein bisschen. Das heißt, entfernt man sich zum Beispiel auch vielleicht eher emotional dann von der eigenen Mutter oder hat das damit gar nichts zu tun? Also ich sage jetzt einfach, je nachdem, wie das Verhältnis ist, sage ich mal, von dem emotionalen Standpunkt, den man vorher hatte, was auch immer das ist, ja.
Ich weiß nicht, ob man sich von der Mutter entfernt. Ich würde mal sagen, die Haltung, die wir einnehmen bei den Sendungen, ist natürlich in gewisser Weise eine distanzierte, weil was mir immer ganz wichtig war und meiner Schwester auch war, die Zuhörer dürfen nicht zu Voyeuren werden. Also es ist nicht so, dass wir toben und schreien und heulen vor dem Mikrofon. Das darf es nicht sein, das war mir immer klar. Es darf keine öffentliche Therapiestunde sein, sondern wir müssen quasi einen Schritt weiter schon gegangen sein und versuchen so in Anführungsstrichen sachlich wie möglich unsere Erlebnisse zu schildern und sie zu verbinden mit Dingen, die aus der Medizin, der Psychologie etc. schon bekannt sind, zu gucken, das abzugleichen, stimmt das mit unseren Erfahrungen überein, wie haben wir das überhaupt erfahren, wie sind wir überhaupt dran gekommen, dass unsere Mutter eine narzisstische Störung hat, wir wussten es ja die meiste Zeit unseres Lebens gar nicht. Und da entfernt man sich schon erstmal und gleichzeitig geht man aber auch wieder richtig an die Schmerzpunkte. Hm. Es ist eine merkwürdige Diskrepanz aus Distanzwahn, so wie du vielleicht jetzt als Moderator natürlich eine gewisse Distanz hast. Du versuchst mit mir dich zu verknüpfen, das ist wichtig, damit es ein gutes, intensives Gespräch wird. Machst du übrigens auch super, finde ich.
Vielen Dank.
Und gleichzeitig bleibst du aber der Moderator. Und das ist das Schwierige zum Beispiel bei unserem Podcast. Ich habe in den Anfangssendungen, habe ich die Moderation immer übernommen, weil ich ja so vermeintlich erfahrener bin mit dem Mikrofon. Gleichzeitig war ich vollkommen überfordert, weil ich war nicht der Moderator. Ich war Betroffener. Und also es gibt in der einen oder anderen Sendung, man hört es noch, manche Sachen, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich rausgeschnitten, weil ich gesagt habe, das kommt jetzt nicht rein. Es gibt Momente, wo man wirklich schlucken muss, wo es einem die Stimme verschlägt. Es gibt einen Moment, den haben wir, glaube ich, noch nicht gesendet, wo meine Schwester in Anführungsstrichen wütend wird und dann wirklich mal ein Schimpfwort rausfällt, was es bisher noch gar nicht gab. Also man kann es nicht verhindern, an die Schmerzpunkte zu gehen. Und gleichzeitig sitzen wir da, wir haben eine Öffentlichkeit, wir sind trotzdem sowas wie Moderatoren. Das ist ein bisschen schizophren.
Ich glaube halt, dass natürlich also erstmal, was du gesagt hast, dass viele sich vielleicht darin auch wiedererkennen oder auch so die eigene Geschichte sich so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, sagen, war das bei mir vielleicht auch so oder das war bei mir genauso. Und ich glaube natürlich, durch das Persönliche schafft man einen ganz anderen Zugang, als wenn jetzt ein Professor an der Uni sagt, also Narzissmus, da gibt es die Störung und das, sondern das ist ja dieser emotionale Knotenpunkt, den man da hat, glaube ich, gell?
Ja, ich glaube, dass die Leute deswegen besonders berührt sind, weil Betroffene berichten und weil die ganz konkrete Erlebnisse berichten, die sie selber erlebt haben. Es ist was anderes, wenn ein Fachmann oder eine Fachfrau, ich habe jetzt wirklich viele Podcasts zu dem Thema gehört, viele Artikel gelesen, es gibt viel Schrott, es gibt aber auch wahnsinnig spannende, profunde, gute Sachen. Es sind aber Fachleute, die können einem bei bestimmten Themen die Augen öffnen, weil sie mit bestimmten fachlichen Begriffen benennen können oder weil sie mich auf etwas bringen können, was mir so noch gar nicht klar gewesen ist. Also zum Beispiel der Begriff Vernichtungswille, der in bisschen verschiedenen Begrifflichkeiten aber immer wieder verwendet wird von Fachleuten, dass der Narzisst, wenn er das Gefühl hat, er fühlt sich bedroht in seinem Ich bin hier der Größte, ich bin der Tollste, und das tut er letztlich bei jedem Kind, das heranwächst und eine eigene Persönlichkeit entwickelt, läuft er Gefahr, dass dieses Kind irgendwann besser, toller, schöner, erfolgreicher ist als er selber. Und dann entwickelt der Narzisst regelrecht einen Vernichtungswillen. Und das muss man, ich hatte den Begriff noch nie zuvor gehört. Noch nicht mal, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Und das muss man dann von so einer Fachfrau oder einem Fachmann erstmal lesen oder hören, um zu verstehen, ach du Scheiße. Und dann fängst du wieder an, ein bisschen in die Distanz zu gehen, es zu verknüpfen mit den eigenen Erlebnissen, und dann ersetzt dieser Aha-Effekt ein, dieses, jetzt verstehe ich's.
Ja.
Jetzt verstehe ich diesen unglaublichen Hass, diese Verachtung, diese Wut, die unsere Mutter immer hat, und dieses wirklich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln das Gegenüber klein zu machen. Das geht schon in Richtung Vernichtungswille, das geht in Richtung, ich räche mich an dir. Ne, wenn du mir nicht mehr gehorchst, wenn du nicht kleiner bleibst als ich und nicht das tust, was ich dir sage, dann gibt's Rache. Und diese Rache, die kann alle Wege nehmen. Ja. Und das sind so Sachen, das kriegst du von Fachleuten. Es ist aber was anderes, wenn dann die beiden Betroffenen diesen Begriff wiederum aufgreifen und sagen, wir haben das in dem und dem Podcast gehört und beschreiben mal, was das mit uns gemacht hat, als wir das jetzt zum ersten Mal gehört haben. Und jetzt suchen wir uns ein Beispiel raus, anhand dessen wir das an eigener Erfahrung belegen können oder beschreiben können, Bilder finden können, wie weit geht denn dieser Vernichtungswille? Und das ist, glaube ich, das Spannende. Das ist auch das, was die Leute berührt, weil sie merken, da sitzen keine Fachleute. Wir benutzen auch manchmal falsche Begriffe. Ich habe, glaube ich, in einer der ersten Sendungen gesagt, ich habe gesagt, die Partner von Narzissten sind in der Regel schwach, und habe mich ein paar Folgen später entschuldigt, habe gesagt, das ist natürlich Quatsch. Der Narzisst sucht sich Menschen raus, die irgendeine Art von Prädisposition haben, dass sie auf ihn, ich sag mal, reinfallen. Und dann setzen sie an den Schwachpunkten an, die aber jeder Mensch hat, und höhlen diesen Menschen von innen so weit aus, bis er am Ende wirklich schwach erscheint. Bis der nur noch auf so tönernen Füßen steht und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen schwach sind. Das heißt nur, dass der Narzisst gnadenlos ist. Und das sind so Sachen, das fällt einem dann halt mal raus, und dann merkt man ein paar Folgen später, auch anhand der Reaktion von Abonnenten und Abonnentinnen, dass du sagst, nee, ich glaube, das habe ich ganz falsch ausgedrückt oder ich bin total falsch gelegen. Aber das ist auch das Spannende, dass wir eben nicht, wir sind keine Fachleute, das sagen wir auch immer, wir machen Fehler, vielleicht reagieren wir auch manchmal zu emotional, weil wir betroffen sind. Ich glaube, das macht's aus, dass die Leute...
Ich glaube, das sind auch wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Also ich hab auch hier jemand schon mal gehabt zum Thema, also ein Fachmann zum Thema Narzissmus. Ich habe mich mit dem Thema auch schon sehr viel auseinandergesetzt. Ich habe auch da meine eigenen Erlebnisse schon mitgehabt. Und da habe ich schon gemerkt bei der damaligen Sendung auch, dass es natürlich, also der Fachmann ist wichtig, wie du jetzt bereits beschrieben hast, aber natürlich hat er selber manche emotionalen Erlebnisse nicht gehabt, und dementsprechend kann er das nur theoretisch auffassen. Und da ist dann manchmal in der Kommunikation so ein ganz leichter Abbruch, weil man natürlich nicht so richtig, was dann vielleicht jemand eher verstehen kann, der das auch emotional mal gespürt hat, was das eigentlich bedeutet, wenn jemand so und so ist. Ja? Weil das auch noch andere Facetten hat, und die kann jetzt vielleicht ein Fachmann noch nicht so erfassen. Und dann auf der anderen Seite bietet er natürlich mehr. Also ich glaube, das ist so, dieses beides gehört ein bisschen zusammen, ja, diese beiden Sichtweisen.
Ja, so. Ich finde auch das überhaupt nicht. Ich würde keinem sagen, du, wenn du unseren Podcast gehört hast, weißt du alles über Narzissmus, hör dir nichts anderes an. Ganz im Gegenteil. Dann manchmal verlinken wir auch Sachen und sagen, hier, die hat einen tollen Podcast, die macht das ganz super, eine Psychologin, oder lies mal das Buch oder lies den Artikel. So, im Gegenteil, wir ermuntern Leute ja, sich weiter zu erkundigen, so wie wir uns immer weiter erkundigen, damit wir besser werden. Also nicht nur wir in unserem Podcast, sondern wir als Menschen, damit wir besser werden, stabiler werden, damit wir bestimmten Dingen wirklich nicht mehr auf den Leim gehen. Weil das ist ja das große Thema, dass du gehst ja als Kind nicht nur der Mutter auf den Leim, weil du gar keine andere Chance hast, das ist nämlich deine Mutter. Und du brauchst Jahrzehnte, um überhaupt erstmal zu begreifen, was los ist. Du denkst ja immer, du bist falsch. Grundsätzlich, das denkst du jahrzehntelang. Das Schlimme ist allerdings, diese Muster führen sich ja fort in deinem Leben. Die haben sich bei mir im Beruf fortgeführt, teilweise in Beziehungen, in Freundschaften, ist mir das des Öfteren passiert, in Begegnungen mit Zuschauern. Also man kann es sich gar nicht, das glaubt man gar nicht, was das für einen Umfang hat, dass dir immer wieder Dinge begegnen, wo Menschen die Grenzen überschreiten und ich mich dem machtlos gegenüber empfunden habe. Ich hatte das Gefühl, ich habe gar keine Grenzen. Ich weiß gar nicht, was Grenzen sind, geschweige denn, dass ich sie irgendwie ziehen könnte. Da bin ich heute schon viel weiter, aber ich bin deswegen weiter, weil ich mich immer wieder, ich benutze den Begriff wirklich, mich fortbilde. Also ich bilde mich fort, ich lese immer wieder neue Dinge und versuche das zu verknüpfen mit Erfahrungen auch aus dem Jetzt, und zu denken, ach, da bist du wieder diesem alten Ding auf den Leim gegangen, das machst du beim nächsten Mal besser. Und das ist letztlich das, was wir wollen. Wir wollen die Leute ja unterstützen. Wir wollen sie unterstützen, rauszugehen, überhaupt erstmal das zu erkennen. Was passiert da? Was passiert mit ihnen im Kontakt mit irgendjemandem? Kann ja auch der Arbeitgeber sein oder die Arbeitskollegin oder wer auch immer es ist. Dieses das Erkennen und dann zu sagen, was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil es herrscht überwiegend eine enorme Hilflosigkeit.
Aber ist es wie dann eine, würdest du sagen, ist es wie eine ewige Reise? Man kommt nie an oder ist es ein, sucht ihr nach dem Abschluss oder habt ihr den Abschluss und geht weiter auf die Reise?
Also ich weiß nicht, ob du es auf den Podcast bezogen meinst. Also wir als Menschen.
Ja, also für euch mit dieser Erfahrung, die ihr gemacht habt.
Das ist eine ewige Reise. Das ist
eine ewige Reise.
Hm. Also zumindest eine lebenslange Reise. Das bleibt. Also ich glaube, du wirst nie Meister. Also das nicht in einem Thema, wo du solche Defizite erlebt hast als Kind über Jahrzehnte hinweg. Ich nehme ja immer gerne diesen Vergleich mit, wenn du ohne Beine geboren bist oder hast sie sehr früh verloren, dann wirst du eine gewisse Meisterschaft darin erringen, ohne Beine durchs Leben zu kommen. Dann hast du vielleicht irgendwann Prothesen und du wirst damit sogar joggen gehen, wirst irgendwelche sogar Preise damit gewinnen bei irgendwelchen Olympiaden und sonst was. Aber du wirst dir immer dessen bewusst sein, ich habe das nicht, was für andere selbstverständlich ist, musste ich mir hart erarbeiten. Und es sind eben Prothesen, es sind nicht die echten Beine.
Hm.
Und mit dem Thema bist du nie durch. Du wirst, wenn du morgens aufstehst und an dir runterguckst, wirst du sehen, ja, die sind noch da, die zwei Stümpfe. Und jetzt ziehe ich mir meine Prothesen an, jetzt gehe ich raus, jetzt gehe ich joggen, jetzt lebe ich mein Leben. Aber du wirst die Stümpfe immer sehen und du wirst immer wissen, die anderen haben da zwei Beine, ich nicht.
Hm.
Ich benutze oft gerne so krasse Bilder, um es jemandem, der das überhaupt nicht erlebt hat oder der das nicht kennt oder sich nicht vorstellen kann, um eben das möglichst nah an die Leute ranzubringen. Was heißt das? Und da, deswegen glaube ich, es ist eine lebenslange Reise, weil die Beine wachsen nicht nach.
Ja, ich finde das Bild sehr gut, weil es natürlich auch eben, man muss ja auch manchmal wirklich den emotionalen Zustand so ausstellen, damit man das versteht, weil man natürlich mit einer blutenden Wunde jeder einen ins Krankenhaus eben schafft, aber mit etwas, was tief in einem passiert, das merkt ja erstmal keiner. Und es ist aber genauso schwerwiegend, ja, im Gleichgewicht des Lebens sozusagen.
Es ist genauso schwerwiegend. Es ist so ein bisschen wie das alte Thema Depression. Das ist ja schon seit Jahren präsent bei uns in der Gesellschaft. Zum Glück viel präsenter geworden. Früher herrschte ja so weitestgehend die Meinung vor, ja, guck mal, die Sonne scheint, jetzt geh doch raus, stell dich nicht so an.
Ja, kauf dir mal
heute
Eis.
Weiß man, ne? Und heute weiß man, es ist eine Erkrankung, die Leute können nichts machen. Es ist, ich glaube, sogar eine Art genetischer Defekt. Hm. Diese Menschen sind krank und die leiden ganz furchtbar. Man sieht es aber nicht.
Hm.
Beziehungsweise man sieht es vielleicht, der Fachmann sieht es, wenn er ihnen in die Augen guckt, ja. Aber du siehst es nicht, weil die haben zwei Arme und zwei Beine. Die können einfach durchs Leben laufen und trotzdem können sie es nicht. Und dem zwei Beine fehlen, da sieht es dann jeder. Und jeder weiß, ah, dem müsste man vielleicht jetzt mal helfen. Oder es gibt eine gewisse Bewunderung, boah, toll, wie der das macht. Und bei all denen, wo man die Wunden nicht sieht, ob das jetzt die Kinder von Narzissten sind oder eben Menschen, die depressiv sind oder die sonst was an traumatischen, posttraumatischen Belastungsstörungen haben, da ist das dann schon schwieriger. Das überhaupt erstmal zu formulieren, zu sagen, Leute, ich sehe zwar relativ gesund aus, aber ich bin's nicht.
Ja. Ihr habt beide keinen Kontakt mehr zur Mutter.
Ich habe keinen Kontakt mehr.
Du hast keinen Kontakt mehr.
Zu unserer Mutter. Meine Schwester hatte Kontakt zu ihr bis zu dem Moment, wo wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Und dann habe ich richtig gemerkt, und sie merkt es selber auch, wie sie sich innerlich immer mehr entfernt von ihr. Und bestimmte, da auch so eine gewisse Fassungslosigkeit nochmal überhand nimmt, so ein Gefühl von, boah, was lasse ich da eigentlich immer mit mir machen? Das geht ja bis heute weiter. Unsere Mutter ist ja plötzlich nicht mehr narzisstisch und behandelt meine Schwester wie eine erwachsene Persönlichkeit, die es verdient hat, sondern sie behandelt sie immer noch, ich sag's mal so krass, wie ein Stück Scheiße.
Mhm.
Mit einer Respektlosigkeit, wo ich dann nur noch im Kopf schütteln kann.
Also ist dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ist Distanz dann auch zum Beispiel für dich der einzige Weg?
Ja. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir beide unterschiedliche Rollen haben bei unserer Mutter. Das ist auch ganz typisch bei narzisstischen Störungen, wenn es zwei Kinder gibt oder mindestens zwei Kinder gibt, ist immer, immer ein Kind das unsichtbare und das andere das goldene Kind. Das unsichtbare Kind ist, wie der Begriff schon sagt, für die Mutter oder den Vater vollkommen unsichtbar. Es wird überhaupt nicht wahrgenommen. Es ist, als wäre dieses Kind nicht da. Es wird komplett vernachlässigt. Das goldene Kind klingt jetzt so, als würde es dem ganz toll gehen, weil das quasi alles kriegt. Ne? Das, so wie die, wie heißt die, Goldmarie und Pechmarie. Dem ist aber nicht so. Das Goldkind wird gepimpert darauf, du hast mir Glanz in die Hütte zu bringen. Meine Mutter hat mich so stark und so lang manipuliert. Sie hat mich quasi wie so ein Zierpflänzchen in den Garten gestellt, was sie gehegt und gepflegt hat, damit dieses Pflänzchen groß wird und ihr zum Ruhme gereicht. Ich glaube, so krass muss man das sagen. Wobei auch der Begriff gehegt und gepflegt schon wieder ganz falsch klingt, weil sie eigentlich mich nicht gehegt und gepflegt hat, als es zum Beispiel darum ging, die Schauspielschule zu bezahlen in München. Die Schule ist eine staatliche Schule, die musste ich nicht bezahlen, aber das Leben dort war extrem teuer. Es hat meine Mutter nicht die Bohne interessiert. Und wo ich eine Wohnung herkriege, hat sie nicht die Bohne interessiert. Meine Mutter wollte nur, dass ich Erfolg habe. Und ihr war immer klar, wenn der junge Schauspieler wird, dann muss es aber schon Tatort sein. Ja, drunter ist nicht. Und wie ich da hinkomme, war ihr vollkommen wurscht. Ich hatte nur Resultate abzugeben. Also deswegen ist der Begriff Hegen und Pflegen ein bisschen irreführend. Also ich war das Zierpflänzchen im Garten, das sollte wachsen und gedeihen. Wie es wächst und gedeiht, sollte es selber sehen. Aber es sollte auf jeden Fall das schönste Pflänzchen im Garten werden, damit sie sagen kann, ich habe die schönste Pflanze im Garten. Und zwar von allen hier in der ganzen Straße. Und das macht sie bis heute. Bis heute, da sitze ich teilweise neben ihr, gibt sie mit mir an, was ihr Sohn doch alles geschafft und erreicht hat. Und man soll mal auf seine Homepage gehen und bla bla bla. Dabei interessiert sich meine Mutter einen Scheiß für meinen Beruf und ob ich gerade zu tun habe, ob ich gerade eine Tief oder ein Hoch habe. Das interessiert sie überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, mir ein Kompliment zu machen, sondern es geht darum, sie will glänzen. Ne, das ist so, als würde ich jetzt mich umdrehen und sagen, ich war beim Chris Packham in seinem tollen Podcast, ja, ich habe das gemacht, mich hat er eingeladen, so, und das macht er toll und super. Da geht es nicht darum, dass ich wirklich sagen will, ich finde das toll, dass ich jetzt hier sein darf, sondern es geht nur darum, ich. Es geht immer um ich. Ich muss größer werden. Und das ist bei dem Narzissten, das ist essentiell. Der lebt davon, er kann ohne das nicht leben, das ist wie die Luft zum Atmen. Und das sind diese zwei Rollen. Es gibt das goldene Kind, das unsichtbare Kind. Das unsichtbare Kind kriegt gar nichts. Es kommt überhaupt nicht in den Garten. Es kommt in den Abstellraum. So hat sich meine Schwester immer gefühlt, so fühlt sie sich bis heute. Es ist, als wäre sie nicht da. Der in Anführungsstrichen Vorteil ist, wenn meine Schwester hinfährt, lässt meine Mutter sie weitestgehend in Ruhe, außer dass sie sie ab und zu mal tritt mit irgendeiner verbalen Unverschämtheit. Wenn ich meine Mutter besuchen fahre, versucht sie wieder, die Kontrolle über mich zu kriegen. Und dann wendet sie alle Mittel an. Das heißt, ich muss mit einer gehörigen Firewall dahin fahren und ein buddhistisches Lächeln aufsetzen, keine Frage beantworten. Ich darf überhaupt gar nichts an mich ranlassen. Das ist ziemlich krank. Damit sie keinen Zutritt zu mir bekommt. Das ist ihr in früheren Jahren immer wieder gelungen. Dann hatte ich sie wieder wochenlang in mir drin sitzen und ich hatte richtig Probleme, sie loszuwerden. Und warum soll ich mich dem aussetzen? Warum soll ich meine Mutter besuchen, wenn es mir A nicht gut tut, wenn es bis hin zu Depressionen führt, wenn B ich nicht im geringsten ein Interesse habe, auch nur eine Frage mit ihr oder eine Frage von ihr zu beantworten oder irgendein Gespräch mit ihr zu führen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber anders findet Begegnung nicht statt mit dem Narzissten, weil sie lässt uns aus diesen Rollen nicht heraus. Wenn ich da hinfahre, kann ich nicht einfach neben ihr sitzen und einfach da sitzen und sagen, lass uns doch mal mit diesem ganzen Scheiß weglassen, lass uns doch einfach mal begegnen, einfach nur nebeneinander sitzen. Das geht nicht. Sie muss Zutritt kriegen. Sie stellt eine Frage nach der anderen. Warum ist er denn so still? Jetzt erzähl doch mal, mein Sohn ist immer so ruhig, der ist so still. Du kommst aus diesem Bombardement nicht raus. Gleichzeitig sitzt meine Schwester daneben und das interessiert sie gar nicht. Also sie kann genauso wenig neben unserer Mutter sitzen und sagen, schön, dass ich jetzt da bin, schön, dass du da bist. Auch da findet es nicht statt, aber eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Es ist immer die Frage, wie es natürlich auch draußen hier unsere Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich auch selbst vielleicht erlebt haben. Erstmal sagen, was erzählt er da, wie geht das und so, wenn man es selbst erlebt hat, ich habe selbst auch, würde ich sagen, eine Mutter, die unter einer narzisstischen Störung leidet, okay. Auch eine Großmutter, ich bin auch mit, also eine Großmutter, die lebt nicht mehr, aber mit den beiden bin ich groß geworden und ja. Ich habe dann auch irgendwann mit der Zeit so ein bisschen mein eigenes Verhältnis dazu geschaffen und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du auch so eine Erfahrung gemacht hast, dass wenn, ich weiß noch, die Mutter meines Kindes, als sie das erste Mal meine Mutter kennengelernt hat und ich schon diese bestimmte Art mit meiner Mutter hatte, dass ich mich abgegrenzt habe, dass ich eigentlich recht kurz geantwortet habe, um einfach ihr auch nicht diesen Zugang zu geben. Das war erstmal befremdlich, ja, für die Mutter meines Kindes, weil sie dachte, was ist denn bloß und so, warum ist denn der so zu seiner Mutter? Also, dass Leute gedacht haben, erstmal im ersten Schritt, die von außen da reingekommen sind, der ist ja voll doof zu seiner Mutter. Die ist doch so nett. Und dann halt nach kürzester Zeit haben die das dann natürlich verstanden, wenn sie dann 3 oder 4 Mal kennengelernt haben. Ja, genau. Dann haben sie es kapiert. Aber am Anfang haben sie gedacht, dass ich nicht mehr alle habe, weil ich halt so mit ihr rede. Und das aber mein einziger Weg war. Hast du auch solche Erlebnisse gehabt?
Reihenweise. Ich sehe noch, wie sie hier bei unserer Hochzeit, also bei der Feier dann hier saß und ich noch überlegt habe, soll ich sie überhaupt einladen, weil ich ja genau weiß, sie denkt dann, es wäre ihre Party. Ja. Meine Mutter kommt rein mit dem Gefühl, es ist ihre Feier, es ist ihre Party, wo ich denke, nein, es ist unsere Party. Und dann sitzt sie da, zum Glück war eine Kollegin von mir da, die so eine ganz tolle Schauspielerin, aber so ein bisschen so ein Flinten-Vibe, so. Die saß den ganzen Abend neben meiner Mutter mit ihrer tiefen Stimme und hat sie abgefüllt. Die haben eine Flasche Wein nach der anderen gekillt. Meine Mutter war selig, die haben Händchen gehalten. Meine Mutter fühlte sich geliebt, getragen, gehalten. Ja? Die war Zucker. Und das ist das Schlimme. Für die Party war es an sich gut, weil sie hat niemanden angepisst, sie hat nicht gestört. Gleichzeitig sitzt sie da und alle kommen zu dir und sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, deine Mutter ist ja so entzückend, wie die da sitzt. Ja, die ist ja ganz entzückend und du denkst dir, nein, sie ist ein Miststück. Sorry, aber sie ist ein Miststück. Und das ist, das erlebst du permanent. Meine Schwester hat das natürlich auch immer und immer wieder erlebt, dieses, ne, ihr habt doch so eine tolle Mutter. Und man sagt, nein, wir haben keine tolle Mutter. Nach außen hin weiß der Narzisst zu glänzen. Das weiß er, da ist er ein Meister drin, wirklich ein Meister. Deswegen sitzen sie ja oft auch in der Politik, in der Wirtschaft und sonst wo. Sie sitzen an den großen Schaltstellen und können viele, viele Menschen um sich scharen, die diese Leute ganz toll finden, weil die sind witzig, die sind eloquent, die sind schlagfertig. Jetzt bist du, glaube ich, wieder... Ah, nee, du bist da, alles klar.
Ich höre dir nur zu.
Wirkte gerade so, als hätten wir... Ja, und das ist das Schlimme, dass die Narzissten, das ist auch mein Gefühl, deswegen sage ich ja immer, wir leben in einer narzisstischen Zeit, nicht weil um uns herum nur noch Narzissten sind, aber wir lernen so viel von den Narzissten, die wir als Vorbilder haben da draußen, die uns vormachen, wie es geht, nämlich so. Und das finde ich, das erschreckt mich immer wieder, dass man Menschen zujubelt, die mir, wo ich als Sohn einer Narzisstin, einer waschechten Narzisstin sage, nee, dir gehe ich nicht auf den Leim. Ich glaube dir kein Wort von dem, was du da machst. Aber viele, viele Leute sind da total empfänglich für. Die fühlen sich verstanden, die fühlen sich repräsentiert. Oder sei es auch nur, sie fühlen sich geführt, unterhalten, sicher, weil der Narzisst ja so eloquent ist und weil der in den Raum kommt und den übernimmt sofort die Führung.
Aber denkst du auch, dass wir heutzutage auch ein bisschen in einer Zeit leben, wo der Begriff manchmal ein bisschen missbraucht wird?
Ganz sicher.
Weil ich habe auch das Gefühl, dass man sehr schnell auch in Beziehungen und so weiter, dass sehr schnell die auch Ex-Partner dazu tendieren, das erste, was sie sagen, ist, das ist voll der Narzisst oder das ist voll die Narzisstin. Wenn jemand vielleicht dann sagt, okay, das funktioniert für mich nicht, ich brauche was anderes, ich brauche meine Freiheit oder was auch immer, dann ist es halt Narzisst. Aber irgendwie sind solche Dinge vielleicht auch normal. Also weißt du so, das passiert halt, unangenehm, aber es passiert. Und ob dann gleich Narzissmus auch in so einer pathologischen Form oder so da eben dahinter steckt, das ist ja auch nochmal eine andere Frage, finde ich.
Das ist eine ganz andere Frage und die kannst du oft gar nicht klären, weil die richtigen Hardcore-Narzissten, wie zum Beispiel unsere Mutter, würden natürlich nie zu einem Therapeuten gehen. Die lassen sich ja nicht verbriefen, dass sie eine psychische Störung haben. Das machen die ja nicht. Die sind ja nicht blöd. Die halten sich ja für absolut gesund und die anderen sind alle blöd. Das ist so ein bisschen das Problem und ich nenne ihn mal gesunden Narzissmusanteil, den wir alle in uns haben, der ja auch erstmal nicht schlecht ist, dass wir sagen, ich möchte auch vorkommen. Also zum Beispiel als Schauspieler, ich sage ja, das ist ein sehr narzisstischer Beruf, du brauchst schon eine gehörige Portion Narzissmus, um da zu bestehen. Was mir übrigens, seit ich diesen Podcast oder seit wir diesen Podcast machen, eigentlich schon ein bisschen früher, zunehmend schwerfällt, weil mich dieser Narzissmus in meinem Beruf ankotzt. Und damit, ich meine nicht, dass alle Schauspieler oder alle Kolleginnen und Kollegen Narzissten sind. Ich meine, dass der Beruf eine gehörige Portion Narzissmus von uns verlangt, sonst können wir gar nicht bestehen in dem Job. Und ich das aber unangenehm finde. Ich frage mich immer, sowas wie das, was wir jetzt machen, obwohl ich diese Gespräche mit dir echt mag, ich mache das selten, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin doch genügend in der Öffentlichkeit. Wieso soll ich jetzt ein Interview geben oder einen Podcast machen? Wieso muss ich mein Gesicht schon wieder in die Kamera halten? Wieso muss ich was erzählen? Bin ich so wichtig? Muss ich mich so wichtig nehmen? Wieso muss ich als Schauspieler ständig neue Fotos machen? Jetzt muss ich schon wieder ein neues Demoband schneiden. Ich muss zu irgendwelchen Filmpartys und eigentlich muss ich vor die Filmwand auf den roten Teppich mich fotografieren lassen. Mir ist das zutiefst zuwider. Nicht, wenn ich eine Rolle kriege. Egal, ob vor der Kamera, vor dem Mikrofon, auf der Bühne, dann bin ich total da. Und dann lasse ich den Narzissmus auch blühen, damit ich meine Rolle gut spiele. Aber das Drumherum brauche ich nicht. Ich will das nicht haben. Du kannst das eine von dem anderen eigentlich nicht trennen. Sondern du musst die Öffentlichkeit suchen, immer wieder. Du musst immer wieder was posten auf Insta, auf Facebook. Du musst dich immer wieder ins Gespräch bringen. Das ist narzisstisch. Das ist nicht pathologisch, ne? Deswegen haben wir nicht alle eine narzisstische Störung. Aber es ist schon so eine Zeit, in der das viele Menschen machen und eben nicht nur Schauspieler, sondern wir machen alle Handy, Foto vorm Strand und laden das hoch. Viele Leute machen das sogar mit ihren Kindern, wo ich manchmal nur den Kopf schüttle und sage, fragt ihr eure Kinder eigentlich, ob die in die Öffentlichkeit wollen? Beziehungsweise die haben keine Chance zu antworten, weil es sind Kinder. Also das ist eine Art von Öffentlichkeit, die für uns alle inzwischen so selbstverständlich ist, von der ich mich frage, wo soll das eigentlich hinführen, wenn wir uns alle online stellen und uns alle so wichtig nehmen? Wir wollen gesehen werden. Aber warum eigentlich?
Ich glaube ja, dass das auch tief verankert ist, wenn ich mir überlege, wenn Leute sagen, okay, ich bin da und da, ich bin am Strand, ich bin auf dem Konzert, überall, jeder holt immer sein Handy raus, jeder schaut aufs Handy, jeder benutzt das Handy und so weiter. Aber ich denke, ja, es ist aber auch ein Bedürfnis der Menschheit generell, glaube ich, immer gewesen. In dem Moment, wenn ich irgendwo bin und da ist einfach nicht, passiert nicht genug. Ich möchte ja eigentlich sehen und gesehen werden, wie man so sagt. Ja. Und das Potenzial im Netz, ja, auf meinen sozialen Medien und so weiter, dass mir einer ein Like gibt oder was auch immer, dass da was passiert, dass jemand mir Aufmerksamkeit schenkt, der ist ja, dieses Potenzial ist immer da. Deswegen gucke ich natürlich auch immer, viele machen das ja, weil was machst du da, wenn du auf dein Handy guckst, was machst du? Ja, manche gehen ja einfach ihre ganzen sozialen Medien durch, die sie haben, schauen halt, entweder ist da was Neues oder wer hat denn was geliked? Ah, okay. So, und ich glaube, das ist auch wie ein Grundbedürfnis, weil natürlich viele Menschen, vielleicht nicht alle, aber gerne in der Umgebung sich aufhalten von Zeit zu Zeit, wo dann theoretisch in echt Leute auf sie zukommen und sagen, hey, du hier, toll und toll siehst du aus und was hast du gemacht und ich interessiere mich für dich und bla bla bla. Das ist ja für viele ein Traum. Und dieses Potenzial steckt in diesem kleinen Gerät. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das alle machen und dann sagen, aber es reizt halt dann sehr, weißt du?
Ja, es ist so ein bisschen wie ein Brennglas. Also das, was wir früher vielleicht mal in der U-Bahn hatten, dass einem jemand anlächelt und man rausgeht und ist 2 Meter größer, weil man denkt, wow, guck mal, ich bin offensichtlich attraktiv, ich werde wahrgenommen. Ist auch völlig normal, völlig natürlich. Ja. Nur dieses Handy oder diese sogenannten sozialen Medien verstärken das natürlich enorm wie so ein Brennglas, weil wir permanent damit beschäftigt sind, uns zu zeigen und eben dieses Lächeln oder Zwinkern oder diesen Like oder was auch immer oder dieses du bist aber toll zu kriegen. Und ich glaube, dass wie bei allem, es hat ja immer alles, jede Medaille hat halt 2 Seiten. Wir kriegen zwar auch die Likes, wir kriegen die Bestätigung. Das ist übrigens auch bei der Schäferstunde so. Es ist bei den beiden Hörbuchkanälen so. Ich kriege unfassbar viel tolles Feedback, ja, da kann man irgendwie nachts auf einem riesen Kopfkissen schlafen, mit lauter Lob, aber du kriegst auch von Leuten einen reingepackt, bimmst, dass du denkst, sag mal, was ist dir denn passiert? Ne? Also wenn du es so scheiße findest, oder dann klick doch weg. Und auch bei der Schäferstunde, am Anfang hatten wir noch Glück, da sind wir auf Wolke 7 geschwebt und wurden sehr getragen. Und dann kamen die ersten bösen Kommentare. Du kriegst natürlich auch das andere, was du in der U-Bahn auch eben eher nicht bekommst. Es kommt kaum jemand auf dich zu und sagt dir, deine Fresse gefällt mir nicht, diese Brille, ja, die sieht so scheiße aus. Wer macht denn das?
Ja.
Aber auf Social Media, da ist das so einfach, so mit einem Kommentar, der Typ ist scheiße.
Ja,
auch diese Fresse und überhaupt die Themen und die Gäste, die der sich einlädt. Und damit musst du ja auch umgehen. Und ich habe das Gefühl, das können viele aber auch nicht. Weil, also du kannst nicht einfach einen Filter reinsetzen. Du kriegst das Positive, du kriegst die Likes, aber du kriegst auch die Dislikes.
Mhm.
Und ich weiß manchmal nicht, was dann schlimmer ist, dass du bei nach 3 Dislikes denkst, jetzt brauche ich aber nochmal 10 Likes, damit ich heute durch den Tag komme. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ne? So gesund ist.
Hm. Und, ja gut, das ist der Umgang damit, glaube ich auch. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das fällt dir ja vielleicht als Schauspieler auch einfacher, oder? Weil du ja schon auch, sage ich mal, bei Theaterstücken oder so, du bist ja immer einer Kritik theoretisch ausgesetzt. Mhm.
Du bist als Schauspieler permanent Kritik ausgesetzt. Also das kann die Kritik der Kritiker sein, der im wahrsten Sinne des Wortes eine Kritik schreibt zu einem Film oder zu einem Hörbuch oder zu einem Theaterstück. Das kann aber auch, können die Zuschauer sein, die irgendwas ins Gästebuch schreiben auf der ganz analogen Ebene. Also das gab es immer schon. Jetzt geht es natürlich digital viel einfacher, viel leichter. Ich kann, wenn ich jemanden im Fernsehen sehe, früher konnte ich den höchstens über seine Agentur, konnte ich mal so eine Autogrammanfrage schicken. Inzwischen findet man sie nahezu alle auf Facebook oder auf einer Homepage. Man kann sie anschreiben, man kann also direkt in den persönlichen Kontakt gehen. Das ist ja auch erstmal schön. Die Leute haben auch, glaube ich, dann das Gefühl, ich habe einen direkteren Kontakt, einen direkteren Draht zu jemandem, den ich gut finde. Bedeutet aber auch, es gibt natürlich auch die Leute, die dich anschreiben, um dir mitzuteilen, dass sie dich scheiße finden.
Ja.
Es gibt sie nicht so viel, aber es gibt sie. Bei den Kommentaren auf YouTube ist es viel krasser, da erlebe ich das viel krasser, dass Leute durch alles Mögliche schreiben, auf Facebook auch. Das ist eben was, da musst du auch erstmal mit umgehen lernen, weil das gab es ja noch nicht, als ich angefangen habe, Schauspieler zu werden. Da gab es das nicht. Ich bin ja echt so ein Kind aus so ein analoges Fossil. Als ich angefangen habe, gab es das nicht. Da gab es eben das Gästebuch und die Kritik in der Zeitung. Und das war's dann, mehr oder weniger. Vielleicht der ein oder andere Kommentar von einem Zuschauer hinterher im Theatercafé. Jetzt kriege ich online, also werde ich zugeballert. Ich habe natürlich auch eine viel größere Reichweite. Viel, viel größer. Bedeutet aber, ich fange mir auch viel, viel mehr Müll ein. Ich finde das nicht einfach, damit umzugehen.
Ist es auch nicht.
Also und ich glaube, vielleicht geht es dir ja ähnlich. Also wenn du dann wirklich so eine narzisstische Vorgeschichte hast, über einen Elternteil zum Beispiel, dann weißt du ja, dass eine der Hauptschwächen, mit denen du dann später durchs Leben gehst, ist, ich kann keine Grenzen setzen. Also das war mein absolutes Hauptthema. Es ist heute noch, aber es war bis vor ein paar Jahren so schlimm, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich kann gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil ich nicht weiß, ob die Frau von der Straße so und so mir wieder begegnet und mich wieder zuschwallt, weil sie mich bei Rote Rosen gesehen hat. Und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Tools, mich dagegen zu wehren. Keine.
Okay.
Und also es geht sogar bei fremden Leuten bis hin natürlich zu Freunden, sogenannten Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen etc., die, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz schön grenzüberschreitend, was der da macht bei der Arbeit. Und ich wusste mir nicht zu helfen. Was für andere Leute ja selbstverständlich ist, weil sie einfach sagen, stopp.
Ja, das finde ich interessant.
Hier ist jetzt Schicht.
Das finde ich interessant, was du sagst, weil also bei mir ist es so, bei fremden Leuten, bei Freunden, bei Arbeitskollegen, bei Arbeitsverhältnissen und so weiter, da kann ich das sehr, sehr gut Grenzen setzen. Aber bei emotionalen Beziehungen, meine ehemalige Lebensgefährtin, die, glaube ich, auch so ein bisschen sowas hatte, oder sogar nicht nur ein bisschen, da fiel mir das ganz schwer. Da haben nämlich andere Leute immer zu mir gesagt, wieso machst du das denn so mit? Also, oder, und es hat auch ganz lang gedauert, bis ich mich von ihr dann gelöst habe und so weiter. Die hat da so viele Sachen gemacht. Ich habe das alles zugelassen, weil ich immer gedacht habe, Also ich glaube auch, weil ich natürlich auch bei ihr immer so gedacht habe, die ist ja so ein bisschen, wie ich es von zu Hause kenne. Ich fühle mich gleich wohl, weißt du? So, es ist so, also so ein bisschen dieses Nachhausekommen. Man wird einfach scheiße behandelt. Ah, wie früher, super. Also so unbewusst, ja. Und dann das geht mir aber bis heute so. Es fällt mir dann ganz schwer, wenn ich wirklich anfange, jemanden zu lieben, dann fällt mir es ganz, ganz schwer, dann zu sagen, okay, hier ist die Grenze und ich lasse fast alles zu. Warum auch immer, ja?
Ja.
So. Aber sonst bei Fremden, bin ich sogar sehr extrem. Also da bin ich sogar, wenn mir was nicht passt, dann sage ich so, hier ist Schluss, aus, Ende. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so zwei Seiten, ja.
Keine das finde ich interessant. Das finde ich wirklich interessant, weil ich merke, ich kann das eben nicht. Ich kann es bis hin zu Fremden, also ich werde immer besser, aber ich war da wirklich lange Zeit wie ein Legastheniker. Nur mal so als ein Beispiel. Ich gehe, wenn ich dann in München Aufnahme habe oder irgendwas oder Probe, dann steige aus dem Zug in München, Münchner Hauptbahnhof, ist ja eh gerade Großbaustelle. Das heißt, du hast extrem viele Leute auf extrem engem Raum. Und ich merke, es gibt Tage, da kann ich damit ganz gut umgehen, weil ich habe das Gefühl, als würde das alles reinkommen zu mir. Um mich rum 5000 Leute, jeder mit seinen Energien und seiner Lebensgeschichte und seinen Dramen und ich weiß nicht was allem und seinem Frust und seiner Wut. Und ich habe das Gefühl, ich bin wie so ein Schwamm. Ich sauge das in mich auf, gehe einmal kurz da durch und habe schon das Gefühl, ich bin schon vollgesogen und soll jetzt ein Hörbuch einsprechen. An guten Tagen kriege ich das ganz gut hin, an schlechten Tagen merke ich, dass ich mit mir selber reden muss und sagen muss, Herbert, du machst jetzt Knöpfe ins Ohr, du wirst deinen Blick gerade ausrichten, nur dahin, wo du hin musst und du wirst niemanden angucken. Du wirst das alles nicht wahrnehmen und wenn jemand tot umfällt neben dir, heute ist jemand anderer dran, du wirst nicht beteiligt, du wirst es diesmal nicht machen. Das ist übrigens auch was, wenn Dinge passieren auf der Straße, mir passiert das permanent, dass ich eingreife. Und weil ich hingucke, ich übersehe es nicht. Und ich dann auch mich verpflichtet fühle, einzugreifen. Ich bin auch immer der, der die Polizei ruft. Und ich muss mich dann manchmal disziplinieren. Ich sehe wieder einen Betrunkenen auf der Straße liegen und weiß, hinter mir sind drei Leute, die laufen auch jetzt den Weg, mir zu sagen, ich bin heute mal nicht dran.
Ja, okay.
Ich weiß, der liegt auf der Straße, der könnte jetzt auch halb tot sein, aber ich rufe heute nicht den Krankenwagen.
Ja, okay.
Weil ich habe hinter mir drei Leute, die können es auch mal machen. Das ist für mich, das klingt vielleicht blöde, aber für mich ist das eine richtige Übung, mich dann auch mal aus der Welt rauszuziehen, auch das meine ich, mit Grenzen setzen und zu sagen, nee, du bist heute mal nicht der Samariter. Das fällt mir richtig schwer.
Naja, das ist ja Grenzen auch. Das ist ja total das Thema Grenze, ja. Ja, das, ist, das ist interessant. Okay. Wann hast du denn, also weil so wir ja darüber gesprochen haben, wie deine Mutter oder eure Mutter ist, wie sie auch heute vielleicht noch ist und so, aber natürlich am Anfang, wenn man noch ein Kind ist, dann und man das nicht merkt, das hast du ja auch schon so erwähnt, dann ich will nicht sagen, man glorifiziert die Mutter, aber es ist halt die Mutter. Also man stellt das ja, man stellt auch vor allem glaube ich, die Verhaltensweisen, die passieren, gar nicht in Frage. Man denkt, das ist ja normal. Man denkt, das ist bei jedem so, oder?
Ja, das ist so.
Und kannst du dich erinnern, gab es einen Punkt, wo es das erste Mal bei dir so, dass du so gedacht hast, irgendwas stimmt nicht oder irgendwie so, oder hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht oder?
Naja, also das mit der narzisstischen Störung war tatsächlich das älteste Kind meiner Schwester. Es hat uns schlicht und einfach einen Zeitungsartikel oder so einen Online-Artikel geschickt und meinte, sag mal, kann das nicht sein, dass die Oma genau das hat?
Also es war relativ spät eigentlich.
Es war spät, es war lass es 10 Jahre gewesen sein, maximal, wenn überhaupt, vielleicht noch weniger als 10 Jahre. Ich würde mal sagen 6, 7 Jahre. Dann hat meine Schwester das zuerst gelesen, hat das an mich weitergeschickt, ich habe es gelesen. Da war es schlicht und einfach ein relativ kurzer Online-Artikel und da waren, ich würde mal sagen, ungefähr 20 Punkte. Wurden da benannt. Woran erkenne ich, also an welchen Verhaltensweisen erkenne ich die narzisstische Verhaltensstörung? Und in dem Artikel hieß es, und ich glaube, das ist auch in der Psychologie relativ, geht man da konform, wenn ungefähr 7 von diesen 20 Punkten zutreffen, dann hat man schon sehr wahrscheinlich es mit einer narzisstischen Störung zu tun. Dann gibt es noch bestimmte andere. Ab 10 ist es offensichtlich eine narzisstische Störung und so weiter. Ich habe hinter jedem dieser 20 Punkte ein Häkchen machen können. Hinter jedem.
Wahnsinn.
Es passte wie Arsch auf Eimer. Und es war damals, das war echt ein Schock. Es war einerseits eine Befreiung, weil dieses Kind endlich einen Namen hatte, weil wir uns immer gedacht haben, warum ist unsere Mutter so, wie sie ist? Warum ist es so schwierig mit ihr? Warum ist sie so hasserfüllt? Warum ist sie so negativ? Warum ist sie teilweise in ihrem Verhaltensmuster wirklich wie ein Trampeltier im Porzellanladen? Warum ist das so? Warum entschuldigt sie sich nie? Warum hat sie ein Jahr später alles vergessen? Obwohl man ausgiebig darüber diskutiert und mit ihr gestritten hat. Es ist alles vergessen. Aber du hast keinen Namen dafür. Und du machst weiter, weil du denkst, bei einem normalen Menschen, irgendwann komme ich an den Punkt, vielleicht entschuldigt er sich doch mal oder erkennt auch mal, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja. Der Narzisst, du kommst an den Punkt nicht. Nie. Bis zum letzten Atemzug nicht. Und dadurch war das unglaublich erleichternd einerseits und andererseits war es ein Riesenschock, weil es ist so, als würde jemand, die Klappe zur Jauchegrube öffnen. Du hast vorher schon gerochen, mach die Klappe auf und dann entdeckst du erstmal, okay, das Ding ist randvoll bis oben hin und da muss ich jetzt irgendwie durch. Weil das wirft ein ganz anderes Licht auf alles Mögliche.
Ja, klar.
Also ich war schon ein paar Jahre damit beschäftigt, quasi retrospektiv bis zur frühesten Kindheit, an was ich mich halt erinnern kann, zu sagen, wo war das schon und was hat es wann, wo, wie angerichtet? Wo haben die Manipulationen stattgefunden? Wo sitzen sie in mir drin? In welchen Zellen habe ich noch all diese Manipulationen? Vorher hat es so einen Punkt in dieser Klarheit eigentlich nie gegeben. Es hat immer eher eine Fassungslosigkeit gegeben. So würde ich das bezeichnen. Du kommst von irgendeiner Feier und bist einfach wieder nur fassungslos, weil du hast dich 2 Stunden mit dieser Frau gestritten und verstehst nicht, was ist eigentlich das Problem? Bin ich so bekloppt? Oder warum kommen wir auf keinen Konsens? Warum kriegen wir nicht einen Status quo von, also so, wo man sagt, das ist das Minimum. Wenn wir das an Verhaltensmuster, wenn wir dieses Minimum nicht finden, wo man sagt, da kann man zumindest mal Weihnachten 2 Tage miteinander verbringen, dann müssen wir es lassen. Und darum habe ich gerungen, jahrzehntelang. Mhm. Und ich habe auch immer wieder in den letzten Jahren mich schützend vor meine Schwester gestellt, weil ich ja gemerkt habe, sie hat sie behandelt wie ein Stück Scheiße. Und dann bekam ich immer wieder so SOS-Nachrichten von meiner Schwester, die gesagt, unsere Mutter hat wieder das und das gemacht oder das und das ist vorgefallen. Und dann war ich wieder derjenige, der sie angerufen hat und ich habe sie nach Strich und Faden zusammengeschissen. Heute weiß ich, das bringt gar nichts.
Nee, das bringt nichts. Nee.
Es ist pure Energieverschwendung. Hat mich auch in so Punkte gebracht, wo ich das Gefühl hatte, ich bin im kompletten Burnout, ich kann überhaupt nicht mehr. Und das ist dann erst durch diesen Online-Artikel mir so klar geworden, welchen Umfang das hat, dass ich eigentlich jahrzehntelang gegen etwas angekämpft habe, wo es gar nichts zu kämpfen gibt, weil das ist ein sinnloser Kampf, den verlierst du immer. Es ist genauso, als würde ich gegen einen Sturm ankämpfen, ne? So wie Don Quixote und immer sagen, dieser Sturm muss aufhören. Das ist Quatsch.
Ja, ich glaube ja, das ist auch immer so, es ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie im Tierreich. Also es sind zwar keine Instinkte in dem Sinne, oder vielleicht negative Instinkte, aber es ist so, der Affe macht immer das und der Hund macht immer das. Und das kannst du dem Hund auch nicht erklären, du kannst ihn auch nicht verändern, das bringt auch nichts, wenn du ihn anscheißt. Und der Narzisst so, oder der Mensch mit der narzisstischen Störung, der macht halt immer das und du findest keinen Zugang, weil du findest zum Affen auch keinen Zugang, nur so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und das ist, finde ich, sehr ähnlich, ja. Also wenn man sich das für sich selber so versteht, dass das nichts bringt. Du kannst dem Affen das 1000-mal erklären und so weiter, aber es bringt nichts, es führt zu nichts. Er ist halt der Affe, so ist das halt. Und deswegen, ich glaube, dieser, wie du jetzt sagst, so, ich glaube, diese so eine Erkenntnis zu haben, so eine Begrifflichkeit zu finden dafür, das kann sehr befreiend sein, glaube ich. Ja. Weil man dann merkt, ach okay, es gibt endlich einen Sinn.
Ja.
Alles, was vorher keinen Sinn gemacht hat. So, ja.
Ja.
Man es nicht verstanden hat. Also bei mir war es sehr früh, dass Freunde zu mir gekommen sind, schon in Schulzeiten und haben gesagt, du weißt schon, dass was nicht so stimmt in deiner Familie. Und ich so, wie, was? Hä? Was? Was? Ja. Und dann habe ich gesagt, zu meinem anderen Freund, was meint er, was hat er jetzt gerade gesagt? So, und dann sagt mein anderer Freund auch, ah ja klar, ist doch offensichtlich. Und es war mir aber nicht, also mir war das komplett unklar. Und dann habe ich das langsam so, weißt du, so, also das war schon dieses von außen auf einmal, aber man lebt da in dieser Blase und man merkt es gar nicht. Man merkt nur, es ist so ein bisschen komisch, man denkt aber, keine Ahnung, das ist halt so. Und dann fängt man trotzdem an, jahrelang so gegen, wie du sagst, so wie eine Windmühle zu kämpfen, immer wieder zu sagen, warum ist die so, warum ist die so? Weil man es nicht versteht, man versteht es nicht. Ja. Und heute ist es so, dass ich so sage, ja, sie ist halt so. Ja, kann ich nichts machen, ich kann mich nur abgrenzen, das ist das Einzige, was ich tun kann, sonst kann ich da nichts gegen tun. Das war's, ja.
Und damit aber ihr habt noch Kontakt, oder?
Ja, wir haben noch Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, haben wir halt einen relativ distanzierten Kontakt, so. Ja, weil anders geht es halt nicht. Sonst in dem Moment, wenn ich es ein bisschen mehr zulasse, dann ist so dieses Schwupp wie so eine Krake, die mich packt. Und dann, dann entsteht ein Chaos und ein Drama, was ich dann schwer wieder kontrollieren kann und dann muss ich mich wieder abgrenzen. Also das ist immer eine gefährliche Situation. Deswegen darf man es nie so weit darauf ankommen lassen. Ja?
Ja.
So finde ich. Was denkt ihr denn bei eurem Podcast jetzt? Wie lange wollt ihr das machen? Habt ihr da irgendein Ziel, dass ihr sagt, da kommt irgendwann dieser Punkt, da sagen wir jetzt, also ist das so eine, auch so eine Gefühlsentscheidung, dass ihr irgendwann sagt, so, das war heute die letzte Folge?
Ich glaube, das wird wahrscheinlich eine Art Gefühlsentscheidung dann werden. Momentan sammeln wir immer noch, gerade meine Schwester ist immer ganz fleißig, die schreibt dann immer alles auf, die ist quasi so das Backoffice und da kommen immer neue Punkte, immer wieder neue Punkte, wo sie sagt, das muss ich sofort aufschreiben, das können wir irgendwie bei einer der nächsten Sendungen machen. Und ich glaube, diese Punkte, das reicht noch für so einige Sendungen, frag mich jetzt nicht eine Zahl, aber das reicht locker für einige Dutzend Sendungen oder für ein ganzes Jahr, vielleicht reicht es auch sogar für 2 Jahre, ich weiß es nicht. Wie wir dann weitermachen, wird dann sehr spannend, weil ich fände es spannend, den Podcast zu öffnen. Sich jeweils einen Gast oder eine Gästin zu suchen. Da müssen wir halt gucken, wie wir das hinkriegen, wie wir es auch technisch hinbekommen. Das fände ich spannend. Wenn wir irgendwann das Gefühl haben, jetzt reicht's, dann hören wir auf. Also ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir dann irgendwas anderes machen, weil wir uns nochmal auf eine ganz andere Art miteinander gefunden haben. Das macht so richtig Spaß, so kreativ was auf die Beine zu stellen, wo du dann merkst, also meine Schwester hat sich da unglaublich reingefuchst und reingearbeitet, die hat innerhalb weniger Monate hat die ein neues Schnittprogramm gelernt, die arbeitet mit einem anderen Schnittprogramm für die Videos als ich. Bei den ersten Sendungen habe ich die Videos noch gemacht und habe gemerkt, ich bin energetisch zeitlich vollkommen überfordert mit meinen Jobs und dann noch eine halbe Stunde Podcast alle 2 Wochen. Und ich schneide ja aber auch die Tonfiles und. Und jetzt macht sie das mit den Videos und hat eine Riesenfreude dran. Sie macht die ganzen Shorties, haut da irgendwie alle paar Tage einen Shorty raus. Und sie hat eine völlig andere Ästhetik als ich. Vollkommen anders, was ich aber super finde, weil sie bringt ihr's mit rein. Und wir haben uns nochmal auf eine ganz andere Art sowohl als Geschwister gefunden, als Familie, aber auch als wie 2 Freunde, die sagen, lass uns was kreativ irgendwas auf die Beine stellen. Und das ist schon toll. Deswegen, wenn wir irgendwann mal die Schnauze voll haben, vor allen Dingen von diesem schweren Thema Narzissmus, Alkoholismus und dem ganzen Zeug, dann machen wir vielleicht eine locker flockige Comedy-Podcast-Serie. Ich habe keine Ahnung.
Ja, oder das, was du sagst, wie mit Gästen und so, das ist natürlich auch eigentlich ja schon, kann auch eine Weiterentwicklung darstellen. Gell? Das ist, kann ja sehr interessant sein, wenn Leute, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann, da lernt man vielleicht ja auch nochmal was, für sich selber. Also nicht nur der Zuhörer hat nochmal was von, sondern auch ihr vielleicht, weil das anderer Austausch auch ist, denke ich.
Ja. Ich fände es spannend, weil das so ein bisschen das Begrenzte unseres kleinen Familienumfelds nämlich dann sprengt und weil man dann sich Fachleute oder auch andere Schicksale reinholt und die ihr's mitbringen und dann wird plötzlich der Rahmen viel größer. Der Raum wird viel größer. Also ich fände das sehr spannend. Müssen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen oder ob wir es überhaupt dann noch wollen oder ob wir sagen, jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt haben wir unsere Familiengeschichte aufgearbeitet. Hoffentlich haben viele was davon, dass es ihnen hilft auf ihrem Weg und wir machen jetzt ganz was anderes. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich.
Ich muss dich jetzt zum Schluss nochmal was eigentlich nichts damit zu tun hat, aber so ein bisschen auch fragen. Du warst Coverboy bei der Apothekenumschau. War das auch narzisstisch? Beziehungsweise bist du auch, also du warst ja schon, du hast es ja auch gepostet und so, und du warst schon auch ein bisschen stolz, oder?
Ja, natürlich war ich stolz. Das ist der narzisstische Anteil des Schauspielers. Gleichzeitig habe ich es natürlich mit einem Augenzwinkern gemacht, dass man erstmal 55 werden muss, um Coverboy zu werden. Und dann auch noch bei einer Apothekenzeitung, ja, die als die Bravo für Rentner gilt. Also es hat für mich durchaus auch einen gewissen Humor. Und letztlich, das ist ja immer das, letztlich nutze ich dann nur Reichweite, um für irgendetwas Werbung zu machen. Also in dem Falle, um fürs Kinderhospiz und für den Kinderhospizverein wieder neue Reichweite und Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist ja dann auch mein Job als Schauspieler, ob ich das jetzt will oder nicht. Und ich versuche mich wirklich immer wieder neu zu justieren, zu sagen, was mache ich? Ich weiß, ich kann mich diesem Job nicht komplett verweigern. Das geht nicht. Dann kann ich diesen Beruf nicht mehr machen. Ich habe mich übrigens gerade wieder in den letzten Monaten, seit wir den Podcast machen, ganz viel gefragt, will ich diesen Beruf eigentlich noch? Habe ich noch Bock auf dieses Narzisstische? Aus dem Luxus heraus zu wissen, es läuft eigentlich ganz gut, aber zu dieses, möchte ich das noch? Möchte ich nicht eigentlich einen Job haben, wo ich nicht ständig meine Fresse, meine Stimme, meine Mimik, meine Gestik im Mittelpunkt stehen? Und habe dann richtig darum gebeten, aber gesagt, liebe Götter, gebt mir ein Zeichen. Egal was es ist, dann mache ich das. Wenn ich Coach werden soll, werde ich Coach. Keine Ahnung, ja, oder ich mache halt wirklich dann nur noch Hörbücher. Und dann kam diese Theateranfrage, dann kam die nächste Drehanfrage und ich habe mir gedacht, okay, ich habe es verstanden. Ich komme da so einfach nicht raus. Also es ist so ein bisschen wie eine Verpflichtung, dass ich das machen muss, weil ich auch was zu erzählen habe und weil es mir liegt, Geschichten zu erzählen und weil das ganz viele Leute offensichtlich auch berührt. Ich komme da nicht einfach raus. Ich könnte ganz egoistisch irgendwann sagen, ist mir egal, ich gehe jetzt raus. Ich setze mich in meinen Wohnwagen und mache nur noch Weltreise, weil ich nicht mehr mag. Die Freiheit habe ich ja auch. Aber so einfach zu sagen, ich mache jetzt einen anderen Beruf, wäre, glaube ich, dann würde ich das Potenzial, was ich habe, nicht mehr leben. Und ich, gerade in diesen Hörbüchern, versuche ich ja Menschen immer dahin zu bringen, zu sagen, lebt euer Potenzial, egal was es ist, aber lebt es. Ne? Ja. Lernt es selber kennen und dann geht raus und dann lebt euer Potenzial. Wenn ihr Krankenschwester werdet, dann werdet ihr Krankenschwester und seid eine tolle Krankenschwester. Wenn ihr, keine Ahnung, Straßenfeger werdet, dann werdet ihr Straßenfeger, seid ein super Straßenfeger. Und wenn ihr, keine Ahnung was werdet, ein toller, weltberühmter Autor, werdet ein weltberühmter Autor. Aber macht das, was euer Potenzial ist. Sondern verschenkt eure Zeit nicht damit, in irgendwelche Sackgassen zu laufen, die nicht eure Straßen sind. Und meine Straße ist, glaube ich, schon diese Schauspielerei und das Sprechen und das Geschichten erzählen. Und ich komme da nicht von weg.
Ja, und dann gibt es den Leuten ja auch viel damit und so. Auch den ganzen, also haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, so den ganzen Menschen, die das hören und die dich toll finden und so weiter. Also das und inhaltlich ist das ja auch immer super und gibt den Menschen Hoffnung und Kraft und so weiter. Deswegen denke ich, das ist auch ein wichtiger Teil. Und auf der anderen Seite, das überlege ich manchmal schon, ist möglicherweise kann man diesen Narzissmus ja auch positiv anwenden. Weißt du, wenn man sagt, wenn ich in die Filmwelt springe, in die Marvel-Welt und sage, da gibt es zum Beispiel Blade, der ist halb Vampir. Seine Mutter wurde von einem Vampir gebissen, als er gerade auf die Welt gekommen ist. Und er hat alle positiven Eigenschaften eines Vampirs, aber er ist auch der Daywalker, weißt du? Er kann auch, und er ist gut sozusagen. Also er nutzt diese Fähigkeit des Vampirismus, ja, für gute Zwecke. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was mir dazu einfällt, dass man sagt, man hat das ein bisschen, man hat das so erlebt, man ist damit irgendwie auch groß geworden. Es hat einen halt schon auch geprägt. Und manchmal muss man sich vielleicht auch fragen, wie sehr man das vielleicht auch dann ausstellt. Nicht nur darunter leidet, sondern das vielleicht auch ausstellt. Aber das ist vielleicht auch eine Superkraft, wenn man richtig damit umgeht. Weißt du?
Wenn du richtig damit umgehst. Ja. Absolut, da stimme ich dir absolut zu. Ja. Also ich merke das jetzt wieder in dieser Theaterproduktion. Ich habe lange Zeit immer nur abgesagt, weil mir das Theater in den Jahren zuvor gar nicht gut getan hat, sondern ich wirklich mit einem fetten Burnout irgendwann nach Hause gekommen bin von einer Produktion, die auch heftig war. Es war eine heftige Rolle. Es war, weiß Gott, keine Komödie. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Es ist wirklich kein leichtes Stück. Und ich weiß, ich kann solche Rollen spielen, deswegen werde ich ja angefragt, weil ich die Tiefe habe, solche Rollen zu spielen. Früher habe ich es auch gemacht, aber es hat mich zumindest in meiner Erinnerung nicht so beschädigt. von der letzten Produktion, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, bin ich wirklich so beschädigt nach Hause gekommen, weil ich mich auch gezofft habe mit der Regisseurin. Ich hatte kompletten Burnout, ich war so im Arsch und habe dann gesagt, wenn der Beruf jetzt mich dahin führt, dass ich das zwar einerseits wirklich kann, ich weiß, ich kann es, und andererseits, ich komme aber jedes Mal beschädigt nach Hause, kann ich es nicht mehr machen. Dann habe ich mich entschlossen, ich spiele kein Theater mehr, dann kam die Pandemie, dann kam eine sehr lustige Theaterproduktion, die eigentlich eher eine szenische Lesung war, aber wirklich eine richtig schöne, knackige Komödie, das hat wahnsinnig gut getan. Dann kam wieder 2 Jahre nichts, jetzt kam dieses Stück. Und ich habe mir vor allem auf die Fahnen geschrieben, ich will es natürlich gut machen, wie immer, und ich spüre, sobald ich auf der Bühne bin, ich gehöre da offensichtlich hin, ich habe was zu erzählen und ich habe auch die handwerklichen Mittel. Und gleichzeitig bin ich sehr auf Obacht, dieses, du musst gesund und fit und munter wieder nach Hause kommen. Also ich habe diese Verpflichtung mir selber gegenüber, einerseits meinen Auftrag zu erfüllen, Geschichten zu erzählen, egal wo, jetzt vor der Kamera, auf der Bühne, vor dem Mikro, und gleichzeitig zu sagen, als Privatmensch muss ich unbeschädigt rausgehen. Weitestgehend unbeschädigt. Also immer zu denken, man könnte krasse Rollen ohne erzählen, ohne da in gewisser Weise auch wirklich an Schmerzpunkte zu gehen, halte ich für eine Lüge. Aber ich möchte nicht mehr, ich kann mir keinen Burnout mehr leisten. Ganz einfach. Oder kein Geschrei mit Kollegen, mit Regisseuren oder sonst wie. Das hat es alles gegeben. Will ich überhaupt nicht mehr. Das ist so genauso, wie ich sage, ich möchte keine Begegnung mit meiner Mutter mehr, wo ich gegen Windmühlen ankämpfe. Es kostet mich zu viel Kraft, bringt nichts. Ich will mit der verbleibenden Kraft in Richtungen gehen, wo ich weiß, das ist ein Weg, der führt irgendwo hin. Der führt wohin, wo ich gebraucht werde, wo ich gut sein kann, wo ich was bewirken kann. Aber nicht der Weg dann hier aufs Sofa, wo ich dann hier 2 Monate liege und das Gefühl habe, ich bin abgeschossen. Das kann nicht der Beruf sein. Und ich glaube, das geht jedem so. Es ist scheißegal, ob du jetzt eben Krankenpfleger, Krankenschwester oder Politiker oder Manager bist. Wenn du dann irgendwann auf dem Sofa landest und weißt, ich kann jetzt die nächsten 2 Jahre nicht mehr arbeiten, dann ist wirklich was schiefgelaufen. Dann nutzt du auch niemandem mehr, ne? Sondern du schadest dir selber, du schadest dem Job, deinen Kollegen, du schadest allen, das bringt nichts.
Ja, auf dich aufpassen, das Gleichgewicht halten, vielleicht ja auch dann eben, wie du sagst, bei dir jetzt, was du gesagt hast, Grenzen auch wahren, das hat vielleicht ja auch ein bisschen was damit zu tun.
Ja.
Und dich wieder aufzufüllen, sag ich mal, aber nicht mit den normalen Mitteln, also das, weil ich das eben sagte mit Blade, der braucht zum Beispiel dann auch irgendwann Ersatzblut, das ist nun mal das Negative sozusagen, aber er will kein echtes Blut, aber er muss irgendwas zu sich nehmen, weil er hat das nun mal auch in sich und muss da, so. Und so ähnlich ist das vielleicht ja bei dir auch, dass du diesen Rückzug ja vielleicht auch brauchst, um auch diese Grenzen zu wahren für dich und dich aufzufüllen, und dann weitermachen zu können und dann wieder rauszugehen und den Leuten wieder was zu geben,
Ja, kann ich nur unterschreiben.
Ja, lieber Herbert, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Euer Podcast, Schäferstunde, erscheint alle 2 Wochen, ist das richtig?
Wir versuchen es alle 2 Wochen. Circa? Und dann gibt's ihn auf YouTube und es gibt ihn auch auf Spotify. Auf Spotify haben wir sehr wenig Leute, die das sich anhören. Keine Ahnung warum, die Leute wollen lieber Bilder.
Okay.
Genau.
Okay.
Aber wir bleiben jetzt erstmal dran.
Ja, bei den anderen Podcast-Anbietern seid ihr auch oder seid ihr nur speziell bei
Spotify? Nee, bisher haben wir das irgendwie nicht geschafft. Ich habe das irgendwie bisher immer nur bei Spotify hochgeladen.
Okay. Interessant, exklusiv sozusagen, exklusiv.
So reden wir uns das auch schön, Wir sind sehr exklusiv, wir sind nur bei Spotify und bei YouTube und weil wir halt so toll sind.
Ja, gut, aber es gibt ja tatsächlich Podcasts, die sind exklusiv, weil sie werden halt dann wie, also haben einen Vertrag mit Spotify, Das gibt es ja schon. Nee,
das wäre
ein Exklusivvertrag. Das wär
schön. Ja, kommt vielleicht noch, wer weiß. Ja, schauen wir mal.
Okay, also gehen wir mal so raus. Ich glaube, wir haben auch heute so ein bisschen mit dem Gespräch dazu beigetragen, dass hoffentlich noch mehr Zuhörer und Zuhörerinnen kommen und sich das anhören und anschauen, weil ich glaube, es ist ein super spannendes Thema und es ist auch ein emotionales Thema und was man, es ist keine Sensationslust, sondern das ist etwas, was jeder, glaube ich, so ein bisschen auch nachspüren kann und das finde ich ja das Interessante dabei,
Ja, finde ich auch. Also ich mag vor allem, selbst wenn man jetzt sagt, ich habe keine narzisstische Berührungspunkte bisher gehabt, weder im Job noch in der Familie noch sonst wie, wenn ich sowas höre und dann sehe, was für Menschen ja dann trotzdem draus geworden sind. Ich finde, das kann einem ja immer Kraft geben, zu sagen, ist doch egal, was dir widerfährt. Jeder hat so seine Schicksalswege, aber jeder kann damit irgendwie das positiv so ummünzen und kanalisieren, dass man trotzdem sagt, ich lande nicht am Bahnhof und hau mir die nächste Spritze rein, sondern ich mach was aus meinem Leben. Das ist mir total wichtig, das den Leuten immer wieder so mitzugeben. Und ich erinnere mich an den einen oder anderen Kommentar, so bei YouTube, bei den Hörbuchkanälen, wo dann Leute, die jetzt die Schäferstunde mal reingehört oder reingeguckt haben, dann sowas schreiben wie: Das hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet du so eine Vorgeschichte hast. Wir haben gedacht, du bist doch einer von denen, die es in Anführungsstrichen geschafft haben oder die ein tolles Leben bisher hatten, sonst könnten sie das nicht machen. Und dann denke ich mir immer, super, das ist einer der besten Kommentare überhaupt, weil da kann ich drunter setzen, nein. Ich habe diese Vorgeschichte und bin trotzdem jetzt hier und mache diese Hörbücher. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Oder du. Egal, mit was du gerade zu kämpfen hast, ne, oder was für, ja, Probleme du gerade hast und wie weit unten du gerade am Boden hängst. Das heißt nicht, dass du nicht ein Jahr später oder 5 Jahre später auch da oder da oder da sein kannst. Das ist mir total wichtig. Also das ist so, ich sag mal, so mein Mindestmaß an Botschaft, das muss irgendwie raus in die Welt.
Ja, Hoffnung geben, ne? Und Kraft.
Ja, genau.
Lieber Herbert, grüß mir deine Schwester unbekannterweise.
Das
Ja,
mache ich, Chris.
viel
Ich soll dich auch
Erfolg.
bestimmt zurückgrüßen, das weiß ich jetzt schon.
Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin und noch mehr
Danke
Erfolg und
dir.
noch mehr Zuhörer als bisher. Und vielen Dank, dass du heute auch sehr offen hier darüber gesprochen hast. Ja.
Sehr gerne. Und dir viel Erfolg mit deinem sehr schönen Podcast. Bleib dran.
Dankeschön, das mache ich, das mache ich. Also,
gut.
mach's gut, lieber Herbert. Bis zum nächsten Mal.
Du auch. Ciao.
Ciao.